Teil 8 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewet. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 32. Kapitel. So kam der Tag heran, da ich das Häuschen draußen vor der Stadt beziehen konnte. Ich war wehmütig nachdenklicher Stimmung. War es doch das erste Mal, dass ich von meiner Stube Abschied nehmen musste. Am letzten Abende ersuchte mich Matthäus Büttgemeister, die große Uhr zu richten, den vielbestaunten Schmuck der guten Stube. Sie war mir wohl bekannt, stand sie doch zuletzt im 20. Jahrhundert in meiner Stube droben, war doch mein letzter Blick, ehe ich verscholl, auf sie gefallen. Sie war der Uhr am Dom zu Straßburg nachgebildet, dem weit berühmten Werke, das Konrad Dasypodius, der Mathematiker, ersonnen und die drei vorzüglichen Meister Habrecht, Isaac, Josias, Abram nach vierjähriger mühevoller Arbeit im Jahre 1574 vollendet hatten. In drei Stockwerken türmt sich der kleine Wunderbau empor, und immer scheint das obere an sinnreich kunstfertiger Arbeit das untere zu überbieten, gleichsam als wollte der Erbauer zeigen, dass alle Kunst auf Erden übertrefflich sei. Im ersten Stockwerk ruhen die Planeten, alle sieben versinnbildlicht durch Götterbilder. Jede Gottheit thront auf einem Wagen, und den Wagen ziehen Tiere, welche jenem Gott geweiht sind. An dem Tag der Woche, der nach ihm benannt ist, fährt jeder Gott in seinem Wägelchen hervor. Über den Bildern der Planeten gewahrt man eine Scheibe, welche die Viertelstunden und Minuten angibt. Zur rechten und zur linken steht ein Engel, und bei jedem Stundenschlage kehrt der rechte eine Sanduhr, der andere hebt ein Zepter. Das zweite Stockwerk trägt ein Astrolabium mit einem Stundenzeiger und mit anderen Zeigern, welche die Bewegung der Planeten im Tierkreise beschreiben. Darüber kreist der Mond, und ein Quadrat bezeichnet seinen Lauf und seine Phasen. Das dritte Stockwerk zeigt vier Männer. Sie sind geharnischt und verkörpern die vier Menschheitsalter. Jede Viertelstunde setzt ein anderer von den vieren silberne Zimbeln in Bewegung und erzeugt damit ein sanftes Glockenspiel. Darüber schwebt die Stundenglocke. Auf einer Seite steht der Heiland und auf der anderen der Tod. Mit jedem Viertel naht er sich der Glocke, die Stunde anzuschlagen, doch weist der Heiland ihn zurück, so lange, bis der vierte der Geharnischten die letzte Viertelstunde schlägt. Nun tritt die Christusstatue zurück, und es schlägt der Tod die Stunde. Ich nahm die Uhr und trug sie auf mein Zimmer. Halb spielerisch stellte ich sie hier auf eine Truhe, und rechts davon, an einem Nagel, den ich in die Wand geschlagen hatte, hingen die Bleistiftskizzen der Maschinen, die ich vor kurzem angefertigt hatte. Hier, genau an dieser Stelle, 6 Schritt vom Fenster, hatte stets die Uhr gestanden. Damals, wie soll ich sagen, vor oder nach 300 Jahren? Und rechts davon der Wandkalender, da, wo jetzt die Maschinenskizzen hängen. Mühsam brachte ich das Werk in Gang, und immer wieder musste ich mit liebevoller Andacht die Uhr betrachten und betasten. Ach, was doch solch ein armes kleines Herz in dieser großen, reichen Welt, in dieser weiten, wilden Welt erfahren muß. Wie soll ich schildern, was ich fühlte, wie ein Gleichnis finden für das Unvergleichliche? Sag, ferner Leser, du Ungeborener oder längst Verstorbener, sag, hast du je dein Heimatland verlassen und in der Fremde, fern von allen Lieben, nach vielen sehnsuchtsvollen Jahren, ein altvertrautes Spielzeug deiner Kindertage unverhofft entdeckt? Oder warst du je verschlagen auf ein wüstes Eiland irgendwo im Weltmeer, ohne Hoffnung einer Heimkehr, und bist am Strand gestanden, händeringend, und starrtest auf den mitleidlosen Ozean, und plötzlich spülte eine Woge dir zu Füßen das Bildnis deiner Mutter, das du als Kind am Halse trugest? Nun, vor dieser Uhr war ich schon als Knabe stundenlang gestanden. Sie war es, die mir das Gleichnis der Mechanik zum ersten Mal enthüllte, die mir das rätselvolle Bild der Zeit in spielerischem Gleichnis spielte, und bei der sinnenden Betrachtung dieses Uhrwerks war mir zum ersten Male schattenhaft beglückend die Idee genaht, ein anderes Spielzeug zu ersinnen, das dieses Rätsel lösen, das die ewig Flüchtige in ihrem Fluge überflügeln, das die Zeit bezwingen sollte. und während ich all dem in schmerzlichem Erinnern nachhing, löste ich die Hemmung aus und brachte das Getriebe in Gang. Aus dem Dornröschenschlaf erwachten nun zu fieberhaftem Leben die Maschinen. Die Wagen der Planeten fuhren rasselnd vor, unablässig hob der eine Engel seinen Stab, wendete der andere seine Sanduhr. Es zog der Mond am Firmament dahin in deutlich wechselnder Gestalt, und auf dem Astrolabium beschrieben die Gestirne eilends ihren Kreislauf und vollends in dem dritten Stockwerk. Bei den Glocken, da war ein ruheloses Hin und Her. Die Harnischmänner drängten sich zum Läutwerk, kaum daß der Heiland noch dem Tode wehren konnte. Das Glockenspiel der Viertelstunden jagte sich vom tiefen, ernsten Stundenschlage immer wieder unterbrochen. Es war ein unaufhörliches Getöse. So drängte die entfesselte Maschine in eine kurze Spanne Zeit zusammen, was sonst das wohlgemessene Werk des Ablaufes vieler Wochen war. Wehmütig lächeln mußte ich. Nun hatte ich ja doch die Zeit besiegt. Die Zeit besiegt, oh grauenvoller Hohn! Im Spiel, in tändelnder Verkleinerung, was ich in Riesenmaß, in heiligem Ernst, der Ewigkeit zum Trotz, der Menschheit zur Erlösung wollte, nur wollte, nicht vollbrachte? Und wie ich so in seltsamem Gemisch von Rührung, Spott und Zweifel das ruhelose Uhrwerk abschnurren ließ, da strich ein Windhauch durch das Fenster, und von dem Nagel lösten sich die Skizzenblätter und sanken nieder wie welkes Laub, eins um das andere sich überblätternd. Und durch die bunten Scheiben fiel ein letzter Strahl der abendlichen Sonne und ließ das Laub der Bäume draußen bald smaragdgrün, bald in purpurroten Farben leuchten. Wie nun mein Blick all dies erfasste, da erstarb mein Lächeln in ein lähmendes, grauenvolles Sinnen. Hatte ich nicht dies schon einmal gesehen? Die alte Wanduhr, die den Ablauf vieler Tage, Wochen in einen kurzen Augenblick zusammendrängte. Der Wandkalender dort am Nagel, dessen Blätter eines ums andere an jedem Tage abgerissen wurden und die, zusammengeballt, in der verdichteten Geschwindigkeit der Zeit, sich scheinbar überblätternd, wie welkes Laub zur Erde sanken. Die Bäume draußen, deren Laub die rasende Beschleunigung des Laufs der Jahreszeiten bald frühlingsgrün, bald purpurn herbstlich färbte. Wo hatte ich dies nur schon einmal gesehen? Wie ein Blitz durchdrang's den Nebel, schreckhaft jäh und blendend. Von meiner Maschine aus hatte ich all dies gesehen, als ich die große Reise antrat durch die Zeit. Erst langsam, zögernd, nicht viel schneller, als etwa ein Fußgänger von einem Läufer überholt wird, so daß die Viertelstundenschläge sich doch deutlich unterscheiden ließen. Dann immer rascher, immer wilder, so daß ich viele Monate in einem Augenblick durchraste. Und wie an einem Zuge, der dahin fährt, die Häuser, Felder, Telegraphenstangen scheinbar vorüberjagen, wie also an der raumdurchmessenden Maschine der Raum vorüberzieht, so strich an meiner zeitdurcheilenden Maschine die Zeit vorbei. Soweit sie ihre Spuren im Raume hinterließ, im Glockenschlag des Uhrwerks, im Blätterfall, im Lauf der Jahreszeiten. Auch entsann ich mich nun deutlich der ersten tastenden Versuche, ehe es mir gelang, die kaum entschwundene Stunde wieder zu gewinnen. Die ungeheure Spannung, der unbändige Triumph, wie drüben auf der Turmuhr der Zeiger rückwärts ruckte, wie in dem Garten nebenan das kaum verflogene Gespräch aufs Neue anhub, wie die Nachbarstochter ihr Stück auf dem Klavier von Neuem übte. Gespräch und Melodien seltsam verworren, unverständlich, da ich sie doch von rückwärts hörte, gleichsam in einer Spiegelschrift des Schalles. 33. Kapitel. Fragen flammten auf und schwebten überm Abgrund gleich Irrlichtern und erloschen. Wieder erringen, was vergangen ist, und dem Künftigen entgegeneilen, wohl. Aber wenn ich von heute in 200 Jahren längst verstorben bin, wie kann ich dann zur selben Zeit auf der Maschine sitzend leben? Vielleicht vom Fahrzeug steigen und frisch und lebendig meine eigene Gruft besuchen, wo meine längst vermoderten Gebeine ruhen? Und in der Vergangenheit, wenn ich gestern ging und stand und allerhand verrichtete, wie kann ich dann dasselbe gestern auf der Maschine fahrend noch einmal durchleben, also zu gleicher Zeit auf der Maschine und außerhalb derselben? Oder hat etwa die alte Fabel von den Doppelgängern, welche sterben müssen, wenn sie je zusammentreffen, einen ungeahnten tiefen Sinn? Wenn es möglich ist, die Zeit zu überwinden, so muss es doch, so wie es mir geglückt ist, ob früher oder später, auch ein anderer Mensch zu Wege bringen. Es muss Gemeingut aller Menschen werden, wie die Dampfmaschine, wie das Luftschiff. Warum ist dann noch nie ein solcher Zeitumsegler auch bei uns erschienen? Wenn es ihn gelüstete, Halt zu machen, irgendwo in der Vergangenheit, hier die Errungenschaften künftiger Jahrtausende bekannt zu geben, wäre nicht die Weltgeschichte eine andere geworden? Ein Dampfboot für die Perser bei Salamis, Europa wäre persisch, zwei Feldgeschütze bei den Puniern vor Zama, und die Kultur des Abendlandes wäre punisch. Und wenn es solch einem Zeitenwanderer beifiele, zurückzujagen bis in die entfernteste Vergangenheit, bis an die Wiege allen menschlichen Geschlechts und hier mit ein paar Bomben oder mit einer Fiole giftiger Bakterien alles Leben zu vernichten, wo wäre dann die Menschheit, wo ich selbst? Und wenn ich jetzt meinen kinderlosen Ahnen Matthäus Büttgemeister ums Leben brächte, nicht länger konnte ich in diesen Flammenabgrund starren. Mein Blick umflorte sich und ich versank in lähmende Erschöpfung. Wie war ich hergekommen? War's Landung oder Strandung? Wo war es hingesegelt, das Gespensterschiff? Wo war das Flügelross dahingestürmt, der Zauberdrache, die Chimäre? Hat es ein Brontosaurier mit einem Prankenhieb zerschellt? Wird man es einst in einer Höhle des Eozän entdecken und den rätselhaften Fund bestaunen? Oder ist es fortgerast bis an den Anfang allen Anfangs, bis in den Urbeginn der Erdentage, um in den Flammennebeln der Erschaffung zu verdampfen? Unwiederbringlich fort, mein Zauberross, der Bringer des Unwiederbringlichen. Bis wieder einmal in Äonen ein anderer vollbringt, was ich begann, ein anderer Prometheus, dem Himmel seinen Blitz, die Zeit der Ewigkeit entringt. 34. Kapitel. All dies schreibe ich in meinem Häuschen, das ich mit schmuckem Hausgerät aufs Wohnlichste versehen habe, was man doch für ein paar Goldmünzen hier alles kaufen kann. Zu meinen Füßen, weit und friedlich, ruht die abendliche Landschaft. Gleicht sie nicht einer Tafel, die wartet, dass ich meine Zeichen in sie präge? Stille ringsumher, nur fern am Horizonte zuckt ab und zu ein matter Feuerschein und kündet Krieg. Ja, meine Zeichen will ich prägen, in dieser Landschaft, in dieser Zeit. Wenn ich die Arbeitskraft der Handwerker geschickt ausnütze, so kann ich in ein paar Wochen einige meiner Maschinen fertigstellen. Aber womit zahlen? Soll ich Matthäus Büttgemeister ins Vertrauen ziehen und ihn zum Partner meines Unternehmens machen? Doch er wird derlei ja nie begreifen oder glauben. Sollte mir nicht mein Wissen um die Zukunft spielend ein Vermögen schaffen? Von heute in 4 Monaten, am 16. November, wird die Schlacht bei Lützen sein. Es wird der Schwedenkönig fallen. Wenn ich an der Börse zu Nürnberg oder Augsburg das Leben des Schwedenkönigs versichere, erwerbe ich damit spielend ein Vermögen. Und welchen Zwecken sollen die Maschinen dienen, in wessen Dienste soll ich meine Künste stellen? Wenn ich dem Schwedenkönig helfe, so führe ich die Geistesströmung an ihr Ziel, welche wie keine andere das deutsche Volk zur höchsten Kraftentfaltung treiben könnte. Schon längst getrieben hätte, wäre ihr nicht der Fremdling auf dem Throne Karl der Fünfte mit all seiner Macht begegnet. Mit meiner Hilfe siegt die Reformation, und was der deutschen Wesenheit zutiefst entspricht, wird zum Ereignis, ein Volk und eine Kirche. Aber kommt es auch sicherlich zur deutschen Einheit? Wird nicht der Schwede zum Lohn für seine Waffenhilfe weite Länderstrecken fordern? Wird nicht gar der Schwedenkönig, abermals ein Fremder, Deutschlands Thron besteigen? Gustav Adolf muss ja doch bei Lützen fallen, raunte störrisch meine Schulbuchweisheit. Wenn ich dem Kaiser helfe, so siegt der weltumspannende Gedanke des Imperiums. Der Kaiser wird Universalmonarch, wird wiederum der Schiedsherr über die Christenheit des Abendlandes. Doch es siegt auch wiederum der Rückschritt. Und diesem Ferdinand, dem tückisch dummen Pfaffenknechte, soll ich helfen? Nein, nicht dem Kaiser, dem Wallenstein werde ich helfen. Er wird einen maßvollen, gerechten Frieden schließen, dem Hader der Religion ein Ende machen und das Kaisertum auf die vereinten Kräfte beider Bekenntnisse zu stützen wissen. Doch plant er nicht Abfall? Wird er nicht zusammen mit den kaum versöhnten Feinden gegen Habsburg ziehen, sich selbst die Krone zu erringen? Wer kennt sie, die geheimnisvollen Wege dieses mächtig düsteren Geistes? Warum mich überhaupt in fremde Dienste stellen? Wär es nicht weit lockender, einherzugehen auf der eigenen Spur, mit eigenen Mitteln, eigene Pläne auszuführen, ein Kriegsheer anzuwerben und es auszurüsten mit neuen, nie geahnten Waffen, die Länder zu durchrasen, Schrecken und Bewunderung verbreitend, als Kriegsfürst ohne Gleichen, Land und Macht und schöne Frauen zu gewinnen, ein Königreich erobern. Ein Königreich? Ein Kaisertum, die ganze Welt. Schon sehe ich mein Bild von Konradin gemalt, wie etwa Karl der Fünfte von Tizian, in glänzend reich verzierter Rüstung, einsam in einer grandiosen Landschaft, nein, nicht im Harnisch, im Lederkoller und mit Reiterhut. Aber das passt ja auch nicht zu den Flugzeugen und Maschinengewehren, mit denen ich den Krieg gewinnen werde. Am besten eine schlichte, feldgrüne Uniform, ein Flugzeug über meinen Häupten kreisend und im Hintergrunde eine Mörserbatterie. So schlugen die entfesselten Gedanken müßig ihre Purzelbäume auf dem weiten Feld der Fantasie. Doch wozu dies alles? Habe ich je danach verlangt, Macht über Menschen zu erringen? Und was soll mir aller Glanz der Welt, was alle schönen Frauen, wenn mir die eine, die ich liebe, ewig entrissen bleibt? Ende von Teil 8. Gelesen von crowwings.com.